Audio Now.
Ja, richtig oder gar nicht. Das stimmt und das Niveau steigt ja auch. Also vor 10 Jahren war der Einstieg in Onlinehandel natürlich noch viel einfacher. Jetzt ist aber der Kunde so stark erzogen von einem Amazon oder von einem About You und vom Zalando, morgen geliefert, der ausgedruckte Retourenschein liegt schon drin. Es wird widerstandslos quasi die Retourgebühr ersetzt. Ja, das ist natürlich ein Service-Niveau. Kann ich das irgendwie als kleiner Händler mitgehen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mich ja trotzdem aktiv entscheiden. Wenn ich das nicht kann, kann ich zumindest irgendwie meinen Stammkunden eine WhatsApp-Nummer anbieten, bei der sie die Verkäuferin oder den Inhaber persönlich erreichen, wenn sie eine Frage haben. Und kann ich denen ihre Frage besser beantworten als der Chat bei Zalando? Ja, natürlich kann man das.
Plattformökonomie und E-Commerce, das sind zwei der Schlagworte, die heute häufiger fallen könnten bei SoTech Deutschland. Mein Name ist Frau Goltzmeier, herzlich willkommen.
Ja, und ich bin Andreas Laukert. Ja, und die neuesten Zahlen zeigen die große Dominanz von Amazon. Mehr als die Hälfte aller des Onlinehandels in Deutschland wird über Amazon abgewickelt. Ja, da können sich die deutschen E-Commerce-Unternehmen abstrampeln, wie sie wollen. Die Gewinne fährt Amazon ein. Ja, und wir haben heute einen Gast, der sich besonders gut mit E-Commerce auskennt. Der wird uns sagen, was die Unternehmen denn besser machen sollen oder sollten. Alexander Graf, hallo.
Moin, moin und vielen Dank für die Einladung.
Haben Sie schon mal von einem Mobilfunkanbieter gehört, der Ihre monatliche Rechnung halbiert? O2 Business macht genau das möglich und definiert so das Preis-Leistungs-Verhältnis neu. Exklusiv für alle Geschäftskunden, die sich jetzt zu einem Wechsel ins Netz von O2 entscheiden, das im aktuellen Connect-Netztest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Weitere Infos zu den vielfältigen und bedarfsgerechten Tarifen oder ein unverbindliches Erstangebot erhalten Sie auf o2business.de/halbieren.
Ja, sehr gerne. Du bist ja quasi Podcast-Kollege. Die Werbung machen wir natürlich gerne. Kassenzone heißt der Podcast. Ansonsten bist du noch Speaker, schreibst Artikel und Bücher zum Thema E-Commerce, hauptberuflich, aber hast ein Unternehmen gegründet, bist noch Co-CEO bei Spryker, hast E-Tribes mitgegründet und auch an About You mitgebastelt. Und daher hast du eine Menge Know-how und deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, zumindest virtuell getroffen. Und da war dein Thema der Keynote Innovate or Die. Ist das auch so dein Motto im Geschäftsleben?
Ja, also man kann es auch positiver zusammenfassen und sagen, nur die machen, gewinnen. Aber grundsätzlich hat sich gezeigt, dass die Unternehmen, die in der Lage sind, sich immer wieder neu zu erfinden und das auch tun, dass die sehr gute Chancen haben zu gewinnen. Und die Unternehmen, die müssen stehen bleiben und lieber viele PowerPoints malen und über ihre eigene Strategie, die verlieren halt gegen die Amazons dieser Welt. Und das ist, glaube ich, aber auch die positive Seite dieser Botschaft. Auch Amazon muss innovieren. Und wenn sie stehen bleiben, und die Chance besteht ja jetzt mit dem neuen Management, mit Andy Jassy.
Hast du Hoffnung.
Genau. Dann können wieder andere vorbeiziehen. Aber die meisten Probleme, muss man ganz klar sagen, sind hausgemacht. Es mangelt nicht an Ideen, es mangelt nicht an Kapital, es mangelt nicht an Möglichkeiten europaweit oder in Deutschland. Die meisten machen einfach zu wenig aus den Chancen, die sich ergeben.
Es hat mir ja gerade so ein schönes Versuchsfeld, die Pandemie, wo sich ja zeigen musste, wer es drauf hat oder nicht. Hast du so die Idee, in dem letzten Jahr, wie oft hast du so Click und Collect gemacht oder wie oft hat es bei dir Click und Collect gemacht und wie oft hast du den Kopf geschüttelt dabei, was so die deutschen Unternehmen so anstellen?
Ja, also man muss ja sehen, dass die Unternehmen, die vor der Pandemie schon zumindest ein bisschen im E-Commerce unterwegs waren, also so Anteile von 10% und mehr erreicht hatten, dass die natürlich extrem gut performt haben, auch während der Pandemie und ihre Umsatzverluste aus den Läden ausgleichen konnten. Die wenigsten Händler hatten aber diesen Anteil schon erreicht und haben auch die allerbesten Click-and-Collect-Strategien nichts geholfen. Ich glaube, so ein Mediamarkt, die auch schon vorher gut aufgestellt waren, was diese Strategie angeht, denen ging es ganz gut. Aber Click-and-Collect aus meiner Sicht ist natürlich nur für ganz, ganz wenige Sortimente geeignet. Food ist so ein Sortiment, was man doch dann schnell mal sich zusammenstellen lässt und noch abholt, solange es keine bessere Liefermöglichkeit gibt. DIY ist so eine Kategorie, wenn ich meine Zementsäcke selber beim Hornbach abholen möchte, weil es einfach viel billiger ist in der Lieferung. Aber ganz ehrlich, einen Kopfhörer beim Mediamarkt abzuholen, die ich mir vorher im Warenkorb gelegt habe, das vereint so das Schlechteste aus beiden Welten. Ich kann es vorher nicht anfassen und muss trotzdem noch selber fahren. Und deswegen glaube ich da auch nicht an die meisten Click-and-Collect- Strategien, die da während Corona und auch nach Corona noch stark forciert wurden.
Aber fandest du jetzt Mediamarkt an sich gut aufgestellt? Oder so, ich denke auch so an Baumärkte, fandst du, dass das in Ordnung war, was da lief?
Also, ist ja immer so ein bisschen eine Perspektivenfrage. Also Mediamarkt selber findet sich natürlich super aufgestellt mit einem über 40% Click-and-Collect Anteil. Aber das ist ein Sortiment, bei dem das eigentlich nicht notwendig ist. Die meisten Sachen kann man einfach super liefern. Wenn man die effizient liefern könnte und auch mal den Preise und Services mithalten kann mit Amazon, wäre das viel, viel besser als Click-and-Collect. Und im Baumarktbereich bin ich ja selber tätig als Kunde. Ich bin ja großer Handwerker und baue hier auf meinem Bauernhof permanent irgendwelche neuen Sachen und bestelle mir dann schon mal Sachen bei Hornbach und fahre dann mit meinem Hänger nach Kiel und lade dann da Zement ein an der Warenausgabe. Und klar, da ist alles, musste alles sehr schnell entstehen. Das merkte man natürlich auch in den Prozessen. Aber hier in Schleswig-Holstein hat es gut geklappt.
Aber wo du so Click und Collect, Ikea, glaube ich, warst, da hatte mir mal jemand erzählt, die haben 11 Euro verlangt dafür, dass man noch dahin fährt und Sachen einsammelt.
Ja, das stimmt. Und das habe ich auch mal online diskutiert per LinkedIn, weil das ist ja eines der wenigen Unternehmen, die ihre Kunden auch noch mit einer Strafgebühr belegen, obwohl man da ja schon Click und Collect macht. Und die sagen, naja, es gibt ja dann Mitarbeiter, die müssen ja die Wege, die der Kunde im Laden zurückgelegt hätte, dann für den Kunden zurücklegen. Die Kunden müssen dann nicht in den Laden. Also das ist schon eine etwas abstruse Argumentation, aber das ist auch so ein bisschen das Selbstverständnis, aus dem IKEA raus will. Ich habe bei einem Vortrag in Schweden vor 3 Jahren mal den einen der Aufsichtsräte von IKEA kennengelernt und er hatte einen Vortrag vor meinem Vortrag und da meinte er, das Wichtigste bei IKEA ist die Kundenzentrierung und dann hat er auch Beispiele gegeben und ein Beispiel war, dass zum Beispiel Mitarbeiter nicht auf den Parkplätzen direkt vom Eingang parken, die sind für Kunden vorbehalten und danach habe ich meinen Vortrag gehabt und habe IKEA als Worst Practice vorgestellt, wie man seine Kunden online bestraft. Also ganz schlechte Navigation, extrem hohe Liefergebühren. Je mehr man bestellt, desto höher sind die Liefergebühren, wenn Sendungen gesplittet werden, bis hin dann zu der Click-and-Collect-Strafgebühr. Ja. Und das führte schon zu sehr, sehr kontroversen Diskussionen und fairerweise war dann die Stimmung für die Drinks nachher so ein bisschen gedämpft. Verdorben, aber es geht mir natürlich immer um die Sache.
Hast keinen Hotdog bekommen.
Aber da kommt IKEA jetzt, glaube ich, raus. Also wird jetzt richtig Gas gegeben und ich glaube, jetzt erst durch die Pandemie ist auch dieses Selbstverständnis erst entstanden, dass man sich da anders aufstellen muss und auch viel servicefreundlicher aufstellen muss. Da hat man als Monopolist mit einer sehr, sehr hohen Erfolgsgarantie aus den letzten Jahren oder erfolgsverwöhnt aus den letzten Jahren, da kommt man gar nicht selber drauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Thema gewesen ist in vielen E-Commerce-Leitungssitzungen und da war immer der Tenor, hey, das ist doch voll, ist doch dufte, guck mal, es nehmen immer mehr Menschen in Kauf, wir können damit unsere Leute bezahlen, die Ware einpacken, ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation. Und ehrlich gesagt, für mich ist es das auch. Also ich bin auch bereit, die etwas höhere Liefergebühr zu zahlen, aber niemand bekommt mich in den IKEA-Laden. Für mich ist das eine Höchststrafe, irgendwo einkaufen zu gehen und mit anderen Leuten irgendwelches Material aus den Regalen zu holen. Deswegen bin ich sogar froh, diese 15 Euro Strafgebühr zahlen zu dürfen, wenn es die Möglichkeit gibt.
Ich bin auch Baumarktkunde. Ich musste aber was anderes berichten, ehrlich gesagt. Vielleicht, gut, wenn du mal Zementsäcke gekauft hast, ist das sicher was anderes noch. Ich brauchte so eher so Scharniere, so Kleinteile. Und das war schon ein Erlebnis, dass man, ich konnte zum Beispiel ein Scharnier, das kostete 4 Euro noch was, da konnte ich dir sagen, in welchem Regal das liegt, an welcher Stelle. Ich habe das bei Bauhaus im Online-Shop nicht gefunden. Dann habe ich angerufen und dann ist der Typ mit mir mit dem Telefon durch den Bauhaus und dann habe ich ihn dahin gelotst, wo das ungefähr liegen muss, das Teil. Ja, das ist ein anderer Hersteller, der hat und also da ist doch irgendwas grundlegend falsch in der Datensortierung im ganzen Business dann.
Also Bauhaus ist quasi in der Baumarktindustrie sicherlich auf dem letzten Platz, was die E-Commerce-Fähigkeiten angeht. Genau aufgrund der Sachen, die du gerade beschrieben hast. Das ganze Produktdatenmanagement ist sozusagen sehr stark veraltet. Die Zuordnung der Vor-Ort-Sortimente in den Online-Katalog hat noch nicht stattgefunden. Da sind Obi in Hornbach vor allem viel, viel weiter. Und es gibt ja nicht umsonst den Spruch aus dem Handel, wenn man mal samstags so ein bisschen seine Ruhe haben will, dann muss man sich einfach an die Infotheke im Baumarkt stellen. Weil da ist auf jeden Fall niemand. Aber das ändert sich. Das ändert sich gerade. Und ich habe auch diesen Case. Ich suche auch manchmal ganz spezielle Scharniere und weiß auch gar nicht genau. Ich habe zum Beispiel gerade so eine Außendusche installiert mit so einem Durchlauferhitzer. Und da gibt es ja so Begriffe wie irgendwie so irgendwelche Doppelnippel und Außengewinn, Innengewinde und hier auch alles in Zoll, wird da in Stärke gemessen. Und ich bin da eigentlich, komme da mit Amazon immer ganz gut so in die erste Suche rein. Und, da gebe ich so Begriffe ein, die so ungefähr in diese Richtung sehen. Dann sehe ich die Teile und so kaufst du wahrscheinlich auch einen Baum.
Ja,
wenn du das Teil siehst, weißt du ja ungefähr, was du brauchst. Und dann niemand weiß, wie dieses nach außen öffnenden Scharnier heißt. Und dann geht es irgendwie. Und dann suche ich mir bei einem Spezialisten, das kann Hornbach sein, das können aber auch irgendwelche Metallhändler sein, suche ich mir dann die Teile aus, die ich brauche. Also man kommt da schon zurecht. Aber ja, also ich glaube, so, Bauhaus ist nicht der,
das beste Beispiel.
Nicht das Best Practice im Markt, muss man schon ganz klar
sagen. Okay, wir sind jetzt bei Lifehacks für den Online-Baumarktbesuch. Aber gibt es denn so unterschiedliche Philosophien? Ich meine, gut, die Pandemie ist halt ein Extrafall. Da kann man Click und Collect ja sagen, okay. Aber du hast ja genauso wie Nils Seebach bei uns hier schon auch mal gesagt hat, dass Click und Collect eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten ist. Oder so ähnlich zumindest gesagt. Und wie kommt man denn dann darauf? Ist das schlechte Beratung? Ist das einfach inkonsequent? Oder ist das, man will die Leute trotzdem in den Laden locken? Oder warum?
Ja, also A muss man natürlich sagen, kann Click und Collect sicherlich auch eine Hybridstrategie sein, um aus der Offline-Welt in die Online-Welt zu kommen. Wir haben aber auch gelernt, dass es extrem sinnvoll ist, sich auf einzelne Kanäle zu konzentrieren und dort die bestmögliche Performance zu zeigen. Weil ansonsten wechseln die Leute sowohl stationär auch online auf das nächstbessere Geschäft. Und so eine Click- und Collect-Strategie oder viele Multi-Channel-Strategien haben das Problem, dass dieser Schnittstelle zwischen diesen Kanälen extrem viel Aufwand verursacht. Teilweise 60% aller Arbeit fließt da rein, dass man dann stationäre Bestände online abbildet oder dass man diesen Abholprozess online abbildet und das natürlich dann Arbeit ist, die dann nicht in den Online-Shop fließen kann oder auch Arbeit ist, die dann nicht in den Laden fließen kann. Und dieser hohe Integrationsaufwand dieser beiden Schnittstellen führt dazu, dass ich in beiden Kanälen, dass mir da eigentlich Leistung und auch Kapital fehlt, um das besonders gut zu machen. Ja, das kann im stationären Laden dann doch die richtig gute Beratung sein, die es ja wirklich in ganz wenigen Fällen nur gibt, obwohl der stationäre Handel immer davon berichtet. Und online fehlt mir dann auch ganz, ganz viel Kraft, damit meine Suche, meine Produktattribute, der Checkout, die Payment-Möglichkeiten, die Personalisierung super funktioniert, weil meine ganze Arbeit steckt irgendwie in dieser Idee, von den 1000 Kunden, mit denen ich zu tun habe, gibt es halt diese 3 Leute, die wollen wirklich irgendwas online anklicken, dann offline abholen. Ja, und auf die fokussiere ich dann auf einmal 70% meines Kapitals und meiner Leistung. Das lässt sich auch gut verkaufen natürlich nach außen, weil ich unterstütze ja den Laden, so die Mitarbeiter kann ich so motivieren, aber wir haben jetzt gesehen, in den letzten 15 Jahren hat sich dort niemals ein Case ergeben, der es geschafft hätte, gegen Pure-Play-Online-Unternehmen Marktanteile zurückzugewinnen. Und deswegen, ich will das gar nicht verteufeln, Click und Collect, also jeder kann da machen, was er will, aber wenn die Daten zeigen, dass man damit nicht in der Lage ist, sein Geschäft in Anführungsstrichen zu retten oder sinnvoll und schnell genug online zu überführen, dann ist das einfach keine Strategie, die man empfehlen darf. Außer natürlich für Sortimente, und da komme ich wieder zurück zum Zement oder zum Quarzsand, ja, für Sandfilteranlage, ist auch so ein Case, den ich natürlich habe. Da mache ich natürlich Click und Collect. Da sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich dort irgendwie exorbitante Speditionsgebühren zahlen soll.
Ja, das ist nicht mehr rentabel, aber jetzt haben ja auch die neuesten Zahlen gezeigt, vor allen Dingen profitiert haben wir natürlich wieder Amazon und eBay, die Plattformen. Vielleicht täusche ich mich, aber dass doch in letzter Zeit so Real zum Beispiel und Douglas, glaube ich, auch vermehrt Drittanbieter auch zulassen auf ihren Seiten und deren Waren vertreiben. Ist das jetzt so ein neuer Trend? Ist das so ein Zugewinn für Zugeschäft für diese Plattform oder wollen die sich wirklich zu Plattformen etablieren?
Müssen sie. Also ich versuche den Markt immer zu unterteilen in sogenannte Handel 1.0, 2.0 und 3.0 Modelle. 1.0 ist, mir gehört die Ware, ich habe sie in meinem Laden oder in meinem Lager und verschicke sie dann und verdiene mein Geld mit der Differenz zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis. 2.0 ist ein Mischmodell. Ich habe quasi mehr Drittanbieter, die auch ihre Ware über meine Plattform verkaufen, aber mir gehört die nicht. Das gab es auch schon im stationären Handel, dass man dann einfach nur so eine Art Konzessionsgebühr bekommen hat. Online ist das quasi dieser Marktplatzansatz, den im Otto und auch in Amazon vertreten. 3.0 ist das, wo ein Alibaba heute schon ist. Die verkaufen nur Dienstleistungen, also die Reichweite auf ihrer Plattform. Finanzdienstleistung, Logistikdienstleistung. Das Problem ist, wenn ich als 1.0-Unternehmen, online oder offline, mit einem Unternehmen in Konkurrenz stehe, was auf diesen höheren Wertschöpfungsstufen schon unterwegs ist, 2.0, 3.0, verliere ich auf jeden Fall. Ich habe keine Chance, mein Geld zu verdienen mit der Differenz auf Einkaufspreis und Verkaufspreis, wenn da auf einmal ein Unternehmen vor mir steht, was darauf nicht mehr angewiesen ist, was einfach mit Werbung Geld verdient oder mit dem Verkauf von Kundendaten am Ende des Tages. Das heißt, es gibt für ambitionierte B2C-Modelle, gibt insbesondere für die großen Nischen-Kategorieführer, gibt es eigentlich keine Alternative, außer zur Plattform zu werden. Wir sehen das gerade noch viel, viel aggressiver im B2B-Bereich. In Europa haben wir schon über 300 B2B-Marktplätze für alle möglichen Kategorien, viele noch sehr leichtgewichtig unterwegs, einige aber schon sehr, sehr stark tatsächlich unterwegs. Ich habe vor kurzem den Podcast gehabt, den Gründer von Tire24, das ist ein Reifenmarktplatz in Deutschland. Die machen 50% aller Reifentransaktionen, 1 Milliarde Euro pro Jahr wird darüber abgewickelt über die Plattform. Ja, der Rest verteilt sich dann auf ein paar kleinere Händler. Und dort werden wir hunderte weiterer Marktplätze, auch viele nur regional, sehen in den nächsten Jahren. Das macht auch super viel Sinn, weil du hast dann ein paar hundert Anbieter, Hersteller, Großhändler, einige tausend Abnehmer und die lassen sich auf einzelnen Marktplätzen einfach super aggregieren. Das heißt, dass alte Handelsmodelle, und das ist auch ein bisschen meine Kritik an der Innenstadt, bei dem es darauf ankommt, Ware zu höheren Verkaufspreisen an den Endkunden zu geben, als man die selber eingekauft hat, ins Lager gelegt hat. Das sind Modelle, die lassen sich in einer digitalisierten Welt nicht mehr profitabel betreiben. Da lässt sich keine Miete mehr von zahlen, da lässt sich kein Servicepersonal mehr von zahlen. Und deswegen muss ein Douglas, das ist gar keine Option, es muss Marktplatz werden, es muss sehr schnell 50% und mehr Anteil über Drittanbieter machen.
Und kommen die dann bei dir angeklopft oder bei euch bei Spryker und fragen, wie mache ich denn das jetzt?
Ja, also Spryker ist mittlerweile weltweit tatsächlich hat eine der Top 3 Lösungen für Marktplätze. Ist auch in den letzten Jahren erst entstanden. So sind wir gar nicht gestartet. Aber es sind vor allem B2B-Unternehmen, die dort anklopfen. Wir haben ja das Problem oder die Herausforderung, dass viele B2C-Unternehmen dieses Amazon-Phänomen, was ihr am Anfang beschrieben habt, ja zu spät realisiert haben. Und es ist extrem schwierig, Marktplatz zu werden mit Druck. Wenn man sagt, okay, jetzt haben wir noch 2 Jahre, jetzt müssen wir jetzt die Technologie bauen, die Leute einstellen, die ganzen Anbieter auf der Plattform abholen, die Prozesse optimieren, die Lager umstellen. Das reicht meistens nicht aus, weil dann kommt nämlich noch das zweite Argument, aber wir haben dafür kein Geld. Wir müssen das eigentlich aus dem bestehenden Cash machen, wir müssen hier noch ein bisschen sparen und dann wird das nichts. B2B ist da viel, viel progressiver unterwegs, kann aus dem Vollen schöpfen. Im B2C-Bereich ist für die meisten Kategorien so langsam der Zug abgefahren.
Und wenn du vorhin sagtest, eben der Einzelhändler, das kann so nicht mehr funktionieren, ja, was wird denn dann draus? Also du kannst ja jetzt nicht jeden Einzelhandelsladen abschaffen, das funktioniert ja auch nicht, oder?
Nö, aber ist ja auch nicht die Sorge, die ich habe. Am Ende muss sich der Einzelhändler überlegen, was ist mein USP? Warum kommt ein Kunde zu mir? Genauso wie sich auch ein Onlinehändler oder ein Marktplatz das überlegen muss, warum der Kunde zu mir kommt. Und der Einzelhändler muss sich einfach nur überlegen, naja, nur weil ich für den Kunden so eine Art Logistikfunktion übernehme, ich besorge schon mal ein bisschen Ware und stelle die hier so, leg die ins Regal, damit kann ich nicht mehr gewinnen. Also damit, der zahlt mir vielleicht irgendwie 5 Euro mehr dafür für ein Produkt, aber nicht mehr 50 Euro mehr. Was kann ich noch? Wie kann ich ihn beraten? Wie kann ich ihm helfen? Muss ich als Sportgeschäftsinhaber jetzt auch Trainings anbieten? Muss ich das deutlich vertikaler denken? Wahrscheinlich schon, aber das ist ja nun mal die Herausforderung des Händlers, dass er sich dem anpassen muss oder dass auch ein bisschen, dass er sich da auch neue Dienstleistungen, Geschäftsmodelle suchen muss. Das finde ich überhaupt nicht dramatisch. Das ist keine Botschaft jetzt für den 60-jährigen Ladeninhaber, der irgendwie hochwertige Kulis und Füller verkauft. Sagen wir mal, da wird es für das Geschäft keinen Nachfolger mehr geben, aber im Idealfall gehört das Gebäude, aus dem er verkauft, ihm. Fair enough, das wird schon noch 10 Jahre funktionieren, aber für den könnte ich jetzt auch keine Strategie entwickeln, wie er in dieser Online-Welt noch vorankommen kann.
Hier ein Hinweis von unserem Werbepartner Bayer. Im Jahr 2050 werden ca. 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter noch ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Erfahren Sie mehr auf bayer.de/biorevolution.
Erstaunlicherweise habe ich das Gefühl, aber dass gerade zum Beispiel Buchhändler ja doch noch ganz gut überleben, zumindest die, die sich Mühe geben. Also ich habe einen, der liest die Bücher vor, der schreibt dazu ein kurzes Ding rein, der macht Buchlesungen. Ist das so eine Idee dahinter, die da funktionieren könnte für den noch?
Für den gilt genau das gleiche Motto, Innovate or Die. Vielleicht ist das Thema Vorlesen, Kindergeburtstage und wir lesen oder machen, malen Kinderbücher. Das kann durchaus ein Teil des Geschäftsmodells sein, was dann auch erstmal wieder Leute in den Laden bringt. Aber wenn er langfristig das nur macht, um auf das alte Modell, ich verkaufe wieder ein Buch, um damit mein Einkommen zu erzielen, zurückzufallen, dann wird das nicht ausreichen. Aber es gibt Dutzende Sachen, die man machen kann. Aber das Beispiel, was du nennst, ist ja ein ganz gutes. Wie viele Inhaber von Buchgeschäften machen das denn? Also ist es der eine, den du kennst, oder ist das eine Reihe von Leuten?
Ich kenne nur den einen, ja, klar.
Da hast du die Antworten. Da muss man immer so ein ganz bisschen vorsichtig sein. Es gibt sicherlich so den einen oder anderen auch Multi-Channel-Erfolgs-Case, der mal kurzfristig funktioniert, aber das ist so ein bisschen wie der, ich nutze immer die Metapher des Lottogewinners. Wenn ein Lottogewinner auf der Bühne steht und quasi vor der Gruppe, der sozusagen noch nicht Lottospieler sagt, hey, ich habe jahrelang Lotto gespielt, ich habe nie gewonnen, aber schaut, jetzt habe ich es geschafft und ihr könnt es auch. So ist ja ungefähr das Argument von vielen Multi-Channel-Erfolgs-Cases und jeder, der so ein bisschen mitgedacht hat oder mitgemacht hat im Hauswirtschaftsunterricht oder vielleicht auch BWL studiert hat, der wird erkennen, naja, das ist jetzt aber keine langfristig gute Strategie, die dort von dem Lottogewinner vorgestellt wird. Aber so funktioniert ja heute Verkauf von erfolgreichen Transformationsprojekten. Da wird irgend so ein Case von irgendeinem Laden in Boston vorgeholt, der zeigt, dass man jetzt irgendwie Kindergeburtstag im Uhrenladen machen kann und deswegen der Uhrenladenbesitzer meinetwegen mehr verkauft. Aber das ist natürlich totaler Quatsch.
Du hast eben gesagt, B2C, da ist der Zug schon fast abgefahren. Andererseits hast du auch am Anfang gesagt, wer weiß, was jetzt mit Amazon passiert. Glaubst du, dass sich da jetzt was ändert, dadurch, dass Jeff Bezos weg ist? Oder ist es eh wurscht, weil die mit Cloud ihr Geld verdienen?
Mir wäre es total egal. Es gibt so viele Kategorien, die ja im Wesentlichen noch offline stattfinden. Also Grocery ist gerade so der Bereich, der auch von Amazon nicht effizient erfasst wird, wo Amazon sich auch eine ziemlich blutige Nase geholt hat. Und es gibt noch viele, viele andere Bereiche, in denen Amazon auch nicht stark ist. Und man sieht das ja auch an dem Thema Produktdaten. Ja, es ist total schwierig, dort das Scharnier zu finden, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Da lässt sich überhaupt nichts facettieren, das ist überhaupt nicht personalisiert. Das ist einfach eine sehr alte Shop-Infrastruktur, mit der Amazon dort arbeitet. Die haben ein riesiges Fraud-Problem. Und für viele Spezialisten gibt es dort mehr als genug Chancen. Ich glaube, Thomann ist eines der Beispiele, was in den letzten Jahren ausgezeichnet entwickelt hat, mit einer Milliarde Umsatz in Europa, einem 4-Milliarden-Markt. Dem gehören also 25% des kompletten Marktes schon in Europa für diese Sortimente, für die sie stehen. Douglas ist ein super Beispiel. Zalando, About You wachsen viel schneller als Amazon in diesem Fashion-Sortiment. Mhm. Und da ist auch spannend, das ist ja zum Beispiel ein Case, den gibt es in den USA gar nicht. In den USA trauen sich die Fashion-Anbieter nicht, so eine Art Zalando oder About You zu entwickeln, weil dort ist auch Amazon schon dafür geprimed. Also es gibt so viele Chancen. Ich könnte jeden Tag so viele spannende Unternehmen gründen, von denen ich weiß, da gibt es einfach ein sehr, sehr gutes, einen sehr guten USP, ein sehr gutes Proposal, wie man das aufbauen könnte. Man muss sich so ein bisschen lösen von dieser Innenstadthandelsperspektive oder von der Händlerperspektive. Es gibt genug Probleme, die es zu lösen gibt. Gerade sehen wir das ganze Thema, das Lieferthema ist gerade ganz akut, also in den Städten, wo Flaschenpost, Gorillas und Flink und Picknick und wer auch immer aktiv ist, da werden mittlerweile hunderte Euro Antrittsprämien gezahlt für Lieferfahrer, ja, damit man dort anfängt mit seinem Fahrrad auszuliefern. Also der Markt verändert sich so schnell, entstehen so viele tolle Chancen. Jeder, der so ein bisschen wach ist, kann da mitmachen, aber es hilft jetzt dem kleinen Buchladen um die Ecke auch nicht weiter.
Du hast jetzt schon meine nächste Frage vorweggenommen mit Flaschenpost und so. Da gab es jetzt einige Entwicklungen. Ich habe aber auch mal deine Abhandlung dazu kurz mal reingeschaut und da hast du auch diese Beispielrechnung gebracht, gerade für Flaschenpost. Ne? Also diese 1100 Bestellungen am Tag für 23 Euro und was bleibt übrig? Ja, wie viel? 25 Cent? Ich meine, dafür bezahle ich nicht mal das Toilettenpapier auf der Mitarbeitertoilette. Ne? Also das, wie soll das irgendwann funktioniert. Ich glaube, auch Amazon hat versucht schon oder immer noch in Berlin, rund um Berlin, glaube ich. Das ist auch noch bisher mit mäßigem Erfolg.
Plattformmodell. Ne? Also es wird ein Plattformmodell. Sieht man jetzt ja gerade, es war ja vor kurzem, glaube ich, im Kapital oder sowas, oder gestern gab es, glaube ich, einen Artikel über Gorillas 2.0. Was wollen die eigentlich werden? Und die argumentieren halt damit, dass sie eine Plattform bauen, auf der dann andere Services kaufen können. Also ich kann dann als Apotheke vielleicht darüber meine Medikamente an den Kunden bringen. Ich verkaufe Werbung in der Plattform, an einem Bierhersteller, der dann in der Bierkategorie ganz weit oben ist. Das sind halt die Einnahmen, die am Ende des Tages den Ertrag bringen, nicht die Handelsmarge. Und, ja, ja. Und die Kategorien brechen ja so schnell auf. Alleine Apotheken, Pharmazie, also überlegt euch mal, wenn ihr jetzt quasi verschreibungspflichtige Sachen auch und auch Over-the-Counter-Sortimente, also irgendwie ein bisschen Aspirin, Ibu, ja, Nasenspray, wenn ihr das innerhalb von 10 Minuten bekommt von Gorillas, welchen Grund habt ihr denn, da noch in eine Versandhandelsapotheke zu gehen, also keine Ahnung, Doc Morris und Co., und 2 Tage zu warten? Es gibt doch gar keinen Grund. Und das zeigt auch so ein bisschen das Spannungsfeld. Sogar Unternehmen, ja, so E-Commerce 1.0, 1.5 Unternehmen von vor 10 Jahren oder 5 Jahren, wo jeder gedacht hätte, mega, die werden jetzt disruptiert. Ein Flaschenpost, was vor erst einem halben Jahr gekauft wurde für 1 Milliarde, die haben heute angekündigt, dass sie jetzt anfangen wollen mit der Lieferung von klassischen Lebensmitteln, also Klopapier, Brot, ja, Weizen statt nur Getränke, weil sie von einem Gorillas und Flink dazu gedrängt werden. Das sagen sie so nicht, ist aber so. Also es passiert einfach so viel, es ist so viel Potenzial in den Markt. Also wer da ein bisschen wach ist, hat auf jeden Fall genug Chance.
Ich meine, das ist für Kunden ja super alles, also alles für den Kunden. Ist es denn da für die Mitarbeiter auch so super? Weil da hört man ja dann eher nicht so dolle Sachen, ne? Sei es Lieferando oder ja auch Amazon selbst. Ist das, geht das dann am Ende immer auf Kosten der Mitarbeiter? Oder schafft man das also auch, dass die fair bezahlt werden? Okay, du hast jetzt schon von Antrittsgeld erzählt, aber es ist ja auch totaler Stress
also
da, ne?
Also den Mindestlohn sozusagen bekommen die ja auch, und es ist fairerweise, wir leben immer noch in einem freien Markt. Ich bin ehrlicherweise überrascht, dass wir überhaupt solche Services in Deutschland haben, weil wir eine relativ, ja, das hört sich jetzt überzogen an, eine Einkommensgleichverteilung haben. Also wir haben einen niedrigen Gini-Koeffizienten, der ja misst, wie fair ist Einkommen verteilt. Und das wäre eigentlich eher ein Service gewesen, von dem ich gedacht hätte, der passiert zuerst in Russland. Dort gibt es einen sehr hohen Gini-Koeffizienten, also viele Leute, die sehr viel, wenige Leute, die viel verdienen, und viele Leute, die sehr wenig verdienen. Und dann gibt es ja einen hohen Wettbewerb darum, wer lässt mich eigentlich Fahrrad fahren für den Lieferdienst. Es zeigt halt schon, dass auch in einem Markt, in dem es sowas gibt wie Mindestlohn und auch eine geringe Arbeitslosigkeit, dass solche Service-Subs entstehen, können, ist ja niemand gezwungen, für Gorillas Fahrradfahrer zu werden. Genauso ist niemand gezwungen, für Amazon im Laden, im Lager zu arbeiten. Und fairerweise, wenn man sich mal sozusagen durch den Pressedschungel so ein bisschen durchliest und sich bis auf die sozusagen Einzelbefragung der Mitarbeiter einlässt, dann sieht das in der Regel sogar besser aus als bei vielen anderen Unternehmen, ja, sozusagen aus der klassischen Logistik oder aus dem Schlachtgewerbe zum Beispiel. Man hat immer das Problem, wo es dann um Akkordleistungen geht. Und es ist im Lager nun mal so, dass man viel automatisieren muss oder beim Lieferfahren, dass man schnell fährt. Das ist jetzt kein Job, bei dem man wahrscheinlich alt werden kann, aber es ist aus meiner Sicht kein spezifisches Phänomen von Online-Geschäftsmodellen.
Mhm. Was würdest du jetzt sagen? Sollten jetzt haben wir eine ganze Weile drüber gesprochen. Ich habe das manchmal das Gefühl, wenn man das so hört, dass man einigen Händlern oder von mir aus auch Ketten sagen sollte, macht euer Geschäft noch eine Weile so weiter, solange wie ihr lebt. Fangt nicht mit der Digitalisierung an, ihr schafft das sowieso nicht. Und die anderen, die es drauf haben, die sollen dann direkt digitalisieren und 2.0, 3.0 machen. Auf Wiedersehen.
Jein, also wenn 2 Leute in Berlin so ein Unternehmen wie Flaschenpost oder Gorillas in einem halben Jahr gründen können, ohne Assets, mit einer guten Idee, warum sollte das ein guter Händler, dessen Geschäftsmodell möglicherweise am Ende ist, warum sollte er das nicht auch schaffen? Und die Optionen sind ja da. Ich habe vor 10 Jahren, ich habe das vor so lange noch nicht, aber so 8 Jahren habe ich ja angefangen, bei E-Tribes viel Beratungsgeschäft zu machen. Doch, vor 10 Jahren ist es schon her. Und da gab es viele dieser Händler, ja, die gesagt haben, guck mal hier, ich habe ein Großhandelsbusiness, wie soll ich das denn transformieren? Und da war eigentlich nach viel Beratungszeit klar, ja, so richtig kann man das nicht transformieren. Man muss das schon radikal verändern oder man muss es verkaufen. Okay, was ist, wenn ich es verkaufe? Wenn du es verkaufst, kauf einfach Amazon-Aktien, dann partizipierst du an dem Markt am besten. Wenn man jetzt zurückblickt, so vor 10 Jahren, was war die Amazon-Aktie wert, wäre das, glaube ich, für viele Kunden tatsächlich die beste Empfehlung. Und ich habe das wirklich so gesagt.
Hast du es auch selber so gemacht?
Ja. Ich mache schon das, was ich sage. Aber das wäre, glaube ich, eine gute Option gewesen. Aber ich würde mich halt, wenn du heute einen überschuldeten Laden hast, ja, irgendwie im Fashion-Handels, Textilhandelsgeschäft, ja, das ist, da kann man wahrscheinlich nichts mehr machen, wenn er aber irgendwie schuldenfrei ist und wenn ich noch als Unternehmer, Eigentümer da drin bin und agieren kann, dann muss ich mir überlegen, was kann ich für die Kunden besser machen? Wie kann das irgendwie cool aussehen? Ich kann die Kunden befragen, ich kann auch die Mitarbeiter irgendwie mitnehmen. Es ist nicht einfach. Es gibt keine Strategie, die jetzt auf der Hand liegt, die sofort funktioniert, aber ich würde mich der Schlussfolgerung widersetzen, dass es für die keine Chance gibt. Es gibt für die keine Chance, die nichts tun.
Ja, ich meine jetzt vor allen Dingen darauf bezogen, ich sagte jetzt so zum Beispiel an die Aktion vom HDE und Google, da jetzt jedem Händler hier in der Pandemie haben die denen ja die Webseiten irgendwie optimiert. Ne? Und so.
Das war eine sehr gute Google-Werbung.
Ich meine damit, bevor ich halbe Sachen mache, also haben ja viele, machen ja nur halbe Sachen. Wir haben ja darüber gesprochen, wie es wo nicht funktioniert. Ja, oder hier berichten ja auch, gab es kürzlich wieder eine Studie, wo Händler gesagt haben, Modehändler vor allen Dingen, dass sie berichten darüber, unzufrieden waren mit dem Onlinehandel aufgrund fehlender Agilität. Sie konnten nicht schnell genug auf die Kundenwünsche reagieren, weil sie es eben nicht richtig gemacht haben. Also ob man denen dann nicht sagt, entweder ihr haut jetzt richtig rein oder ihr lastet und macht noch so lange weiter, wie ihr könnt. Also das ist doch vielleicht die Aussage dahinter, oder?
Ja, richtig oder gar nicht. Das stimmt und das Niveau steigt ja auch. Also vor 10 Jahren war der Einstieg in Onlinehandel natürlich noch viel einfacher. Jetzt ist aber der Kunde so stark erzogen von einem Amazon oder von einem About You und vom Zalando morgen geliefert. Der ausgedruckte Retourenschein liegt schon drin. Es wird widerstandslos quasi die Retourgebühr ersetzt. Ja, das ist natürlich ein Service-Niveau. Kann ich das irgendwie als kleiner Händler mitgehen? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann mich ja trotzdem aktiv entscheiden. Wenn ich das nicht kann, kann ich zumindest irgendwie meinen Stammkunden eine WhatsApp-Nummer anbieten, bei der sie die Verkäuferin oder den Inhaber persönlich erreichen, wenn sie eine Frage haben. Und kann ich denen ihre Frage besser beantworten als der Chat bei Zalando? Ja, natürlich kann man das. Aber man muss sich dann damit auseinandersetzen, wie kommt man zu so einer Nummer? Wie kann man die an den Dashboard anbinden, damit man die fehlende Kundenkarte, die meisten Unternehmen ja auch nicht haben, irgendwie setzen kann? Es gibt schon Möglichkeiten und viele dieser Möglichkeiten führen in ein digitales Projekt. Software, WhatsApp, PIM, CRM, whatever. Das ist Handel. Dahin geht der Handel. Der Handel hat nichts mehr damit zu tun, dass man Ware schön einlädt.
Und bist du guter Hoffnung, dass auch kleine bis mittelgroße Läden das bald machen werden in Deutschland? Oder wie siehst du so die Zukunft der Stadt?
Nö. Okay. Also meine Hoffnung spielt ja gar keine Rolle. Ich kann mir Daten und Fakten anschauen. Ich kann mir anschauen, wer macht das und wie funktioniert das. Ich kann einfach auch durch Schulterblatt laufen in Hamburg oder durch Kiel, durch die Mönckebergstraße, von Hamburg durch die Mönckebergstraße. Unser Büro ist in der Vitaler Straße in Hamburg. Das wird nicht gemacht. Mhm. Und wenn das jetzt schon mittelgroßer Laden nicht macht, wird das ein kleiner Laden machen? Wahrscheinlich nicht. Deswegen das Thema Hoffnung würde ich mal streichen, aber die Fakten und die Daten sagen nein.
Da braucht man dich jetzt gar nicht nach einer Note fragen.
Ja, aber trotzdem generell, also glaubst du dann, dass in Zukunft wirklich About You, Zalando und so, dass wirklich so Große dann solche Geschäfte dominieren, weil sie sich besser auf den Kunden einstellen können und überall vertreten sind? Weil ich meine, wenn du irgendwo auf dem Land lebst und viele Deutsche leben ja auch auf dem Land, da braucht der Amazon-Mann auch noch ein bisschen länger, bis er da ist.
Also ich lebe ja auf dem Land, ich lebe hier wirklich Dorf, Dorf, Dorf und der Amazon-Mann braucht insgesamt 20 Minuten von dem Zentrallager in Rendsburg zu mir.
Dann hast du aber auch Glück, dass du neben dem Zentrallager wohnst.
Aber das stimmt nicht. Es werden sozusagen mittlerweile jede Woche neue Lager eröffnet und die sozusagen taggleiche Lieferung wird insbesondere auf dem Land eher Realität als in der Stadt.
Mhm. Na toll.
Du hast ja gerade About You auch genannt. Du steckst da ja auch ein bisschen mit drin bei About You, kennst ja auch Tarek Müller und so. Wir können nur aus der Entfernung rätseln. Hat denn Otto durch die About You-Gründung und jetzt wieder der Börsengang, hat Otto als Konzern daraus was gelernt? Haben die was mitgenommen oder haben die About You neu gegründet? Dann hat man das schön groß gemacht, jetzt an die Börse gebracht und auf Wiedersehen? Oder ist da was rübergewachsen?
Geld sicherlich.
Ja, Geld, ja. Okay, abgesehen von Geld, Erfahrung meine ich, also, oder Innovation.
Ja, das war immer so ein bisschen, das war ja die Zeit, als About You gegründet wurde, das war die große Zeit der Corporate Startups, wo wir gesagt haben, wir inkubieren mal außerhalb des Konzerns, so About You war das Beispiel der Otto-Gruppe und versuchen dann Know-how zurückzuholen. Das war auch so ein bisschen der Grund, warum ich zum Beispiel damals mit Nils Seebach auch mich entschieden habe, nicht bei About You als Managing Director mitzumachen, in irgendeiner anderen Rolle. Wir hatten so ein bisschen die Angst, das wird so ein Corporate-Ding. Und es gibt ja mittlerweile relativ viele wissenschaftliche Erhebungen, Erhebungen und auch Studien und Masterarbeiten rund um das Thema Corporate Venturing und hat sich eigentlich nie gezeigt, dass dieses Know-how effizient zurückfließt. Otto hat ja noch viele andere spannende Aktivitäten, Project A, E-Ventures, teilweise weltweit führende Aktivitäten im Bereich Venture Capital und auch Inkubation. Ist deswegen der durchschnittliche Bauer-Manager von Otto oder der Otto-Manager besser aufgestellt? Nee, der kennt natürlich jetzt den Tarek Müller auch nur von ein, zwei Vorträgen, genauso wie du und ich. Ja, ich habe jetzt mehr Vorträge vielleicht.
Ich glaube auch.
Aber diese Innovation, die fließt nicht zurück. Es gibt eher die Chance, dass man dann so einen Nukleus schafft an Themen, der nah genug ist an so einem Konzern, wo man dann immer mehr Assets reingeben kann, ja, dann immer irgendwie größer wird und den alten Kern so ein bisschen ersetzt. Das ist ein Projekt, wäre zum Beispiel Klöckner Ei vom Klöckner Stahl Konzern. Aber das durch so relativ entfernte Aktivitäten, also anderes Business, anderes Team, anderes Geschäftsmodell, dort irgendwie Wissen zurückfließt über die Beiratsebene hinaus, das ist nur ganz, ganz rudimentär der Fall und führt auf keinen Fall zu erfolgreicherer Transformation.
Mhm. Wir fragen zum Schluss immer nach einer Schulnote.
Ja, die hat er quasi jetzt schon.
Ja, trotzdem kann man es ja nochmal ausdrücken, sehr gut bis ungenügend für die deutsche Plattformökonomie.
Ja, oder den, ja, weiß nicht, den Handel und E-Commerce, also ja. Wie sind wir da aufgestellt? Note. 1 bis 6.
Ja, kommt drauf an, wer. Wenn ich mir so ein bisschen das sozusagen die Gründerszene anschaue, so Hamburg, München, Köln, Berlin, und da bin ich ja an vielen Sachen, habt ihr am Anfang gesagt, auch beteiligt. Super. Also da sind wir quasi viel bessere Leute als in Deutschland, findet man gar nicht, um weltweit coole E-Commerce-Geschäftsmodelle aufzubauen. Schaue ich mir viele mittelständische Handelsunternehmen an in Deutschland, würde ich sagen, sind die nicht schlechter aufgestellt als in Dänemark oder in Polen oder in Frankreich. Ich würde die Frage umdrehen. Gibt es ein Beispiel weltweit erfolgreicher digitaler Transformation, weil ein Unternehmen mit dieser alten DNA, Handel, Kataloghandel, es geschafft hat, gegen diese neuen Online-Unternehmen mitzuhalten oder gegenzuhalten? Da ist die Antwort, egal wen ich frage, auch global in den USA, ist immer, eigentlich nein. Und ich glaube, das gibt die Antwort. Wenn ich dieses Beispiel nicht gibt, es können nicht alle doof gewesen sein. Es können nicht alle Strategien einfach total dumm gewesen sein. Dann ist das vielleicht auch nicht sozusagen die richtige Strategie, sondern man muss halt neu bauen. Man muss halt wirklich innovieren. So ein bisschen Evolution reicht halt nicht aus. Ihr habt bestimmt auch gesehen, in den sozialen Medien gab es vor ein paar Wochen, ist das durch die Gegend wieder gewandert, so ein schönes Meme auf Twitter, durch das elektrische Licht wurde nicht durch Continuous Improvement der Kerze entwickelt. Mhm. Und so ist das. Ja, sozusagen, wir machen jetzt so ein bisschen den Laden hübscher. Ja, neues Parkett, smarter Spiegel, irgendwie eine Kundenkarte, mit der man vielleicht selbst Eintritt bekommen kann. Aber es wird am Ende des Tages immer nur eine schönere Kutsche bleiben.
Oder wie war das? Bessere Kerze. Hat nicht Henry Ford mal gesagt, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, die hätten schnellere Pferde gewünscht sich. Ich habe ihnen mal ein Auto gebaut.
Das klingt natürlich jetzt immer so, als wäre ich jetzt der pure Online-Kapitalist. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass der Laden hier in meinem Dorf, dass das irgendwie gut funktioniert. Aber ich schaue mir nur Daten an. Ich schaue mir nur an, sozusagen, was haben wir irgendwie gelernt, was haben wir gesehen, welche Strategien funktionieren. Und ich sage mal sozusagen, der einzige Erfolgsfaktor, der die erfolgreichen Unternehmen digital von den unerfolgreichen trennt, egal ob es jetzt digital oder stationär ist, ist tatsächlich Anpassungsgeschwindigkeit. Die Unternehmen, die sich schneller anpassen an neue Marktanforderungen und Kundenwünsche, gewinnen. Das war in den letzten Jahren immer der einzige relevante Erfolgsfaktor. Zalando war nicht besser, größer, besser finanziert, hatte mehr strategische Assets als Otto. Sie haben einfach nur viel, 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 viel schneller agiert. Und das kann man sich merken. Es gibt, wenn man sich eins merken soll, dann Anpassungsgeschwindigkeit. Mhm. Wenn ich die 5 Ideen, die ich heute vielleicht mit Frauke oder mit dem Alex diskutieren will, wenn ich die schon vor einem halben Jahr hatte beim Stammtisch, aber noch nicht so richtig weiß, wie ich sie auf die Straße bekomme, haben wir das Problem schon gefunden. Das Nicht-Wissen, wie man es auf die Straße bekommt, das Nicht-Machen, das ist das Problem. Es sind nicht die fehlenden Strategien. Tja,
innovate or die, damit hat sich der Kreis wieder geschlossen. Danke dir, Alexander Graf.
Alexander.
Danke euch.
Audio Now.